ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Gott führt ihn an den Füßen. Der Schweizer Nationalrat Christian Lohr hat keine Arme. Ein Beitrag aus Idea Spektrum. Etwas Neues lernen. Ein Gespräch mit Miriam Witt, die sich einer besonderen Aufgabe stellt. Ein Beitrag der Comm-In-Netzwerk Nachrichten. Alles hat seine Zeit. Ingrid Haag beginnt nach über 15 Jahren einen neuen Lebensabschnitt. Aus dem Rundbrief des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst Württemberg.
Gott führt ihn an den Füßen. So nimm denn meine Hände. Das alte Trostlied bedeutet Christian Lohr sehr viel, auch wenn er keine Arme hat. Doch der erste schwerbehinderte Schweizer Nationalrat weiß sich auch an den Füßen von Gott geführt. Seit 10 Jahren gehört er dem eidgenössischen Parlament an. Von Andrea von Lanten aus Idea. Er sitzt am Boden und begrüßt seinen Gast mit dem rechten Fuß. Er hat keine Arme und nur kurze Beine. Dann schwingt er sich in seinem kleinen Wohnzimmer in Kreuzlingen am Schweizer Bodenseeufer auf einen Stuhl. Und schon bald greift er mit dem Fuß nach einer Kaffeetasse. Christian Lohr, 59 Jahre alt, macht alles mit dem rechten Fuß, das Essen, das Telefonieren, das Schreiben. Als begabter Journalist hat er seine eigene Handschrift. Unterstützung braucht er immer dort, wo man 2 Hände haben sollte, also beim An- und Ausziehen und auf der Toilette. Er darf auf seine Familie und ein breites soziales Umfeld zählen. Seine 87-jährige Mutter, seit 5 Jahren Witwe, wohnt gleich nebenan. Er ist dankbar, sie in seiner Nähe zu wissen. Fatales Medikament. Der werdenden Mutter war damals ein Medikament gegen Keuchhusten verschrieben worden. Es enthielt den Wirkstoff Thalidomid, das zu Fehlbildungen führen konnte. Es ist ein Riesengeschenk, dass mich meine Eltern trotz meiner starken Beeinträchtigung klaglos annehmen konnten, erzählt Christian Lohr. Das war nur möglich, weil sie stark gefestigt waren im Glauben an Gott. Christian wächst zusammen mit seinem 4 Jahre älteren Bruder in einem Wohnblock mit 56 Parteien auf. Ich konnte nicht herumrennen und nicht auf Bäume klettern, aber ich war von den anderen Kindern immer voll akzeptiert. Und seinen Eltern gelingt es, seine Lebensfreude und seinen Glauben an Gott zu stärken. Ich vertraue Gott stark, dass er mich auf einem guten Weg führt. Für Gott bin ich nicht behindert. Sinnvolles Leben. Sein Weg führt mehr und mehr vom Journalismus in die Politik. Am Familientisch wurden schon früh politische Diskussionen geführt. Ich habe erkannt, dass wir für all die Probleme unserer Gesellschaft nicht Gott verantwortlich machen dürfen. Wir müssen uns selber damit auseinandersetzen. Als evangelischer Christ tritt er der christlich-demokratischen Volkspartei CVP, neu die Mitte, bei und erlebt einen imposanten politischen Aufstieg. Vor 10 Jahren wird er im Bundeshaus vereidigt. Hier liegt ihm besonders daran, Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Stimme zu geben. Ich merke, dass durch meine Präsenz das Thema Behinderung ganz anders wahrgenommen wird. Er fühlt sich unter der Bundeskuppel voll respektiert. Die Parlamentsdienste erleichtern ihm das Leben, wo nur möglich. 10 Jahre in Bundesbern. Für Christian Lohr ein großes Privileg. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen darf. Er gibt mir immer wieder die Kraft, meine Behinderung anzunehmen und mein Leben sinnvoll zu gestalten. Ja, mein Leben macht Sinn. Ich kann ein gutes, glückliches Leben führen.
Comm-In-Netzwerk Nachrichten. Kurz China.
Am Telefon ist jetzt Frau Witt aus Köln. Miriam Witt, hallo.
Guten Tag.
Sie machen eine eher ungewöhnliche Ausbildung. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber erzählen Sie uns doch zu Beginn etwas zu Ihrer Person.
Ja, wie gesagt, ich bin Miriam Witt. Ich bin 45 Jahre alt und von Geburt an blind. ich habe schon einiges im Leben ausprobiert und einfach auch beruflich gemacht. Ich habe eigentlich Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert und habe an der Blindenschule in Marburg, in der Reha-Abteilung gearbeitet, auch als Blindenschriftlehrerin. Dann bin ich nach Köln gezogen, weil ich meinen blinden Mann dort geheiratet habe, damit er seine Stelle behalten kann, und habe meinen Traum verwirklichen können und bin Alltagsbegleitung für Senioren geworden und habe dort Liederstunden für Klavier und Gitarre angeboten. Ja, das einige Jahre, und dann auch hier im Berufsförderungswerk Düren habe ich dann noch ein bisschen Deutsch als Fremdsprache gegeben. Ja, so war das. Und dann kam Corona und dann ging es anders weiter.
Das klingt ganz interessant. Unser Hauptthema heute, das dreht sich um die Musik, aber wir kommen sicherlich auch nochmal auf die Dinge, die Sie angesprochen haben, die Sie aus Ihrer beruflichen Tätigkeit so mitgenommen haben oder die Sie da so bewegen. Aber wie gesagt, jetzt wollen wir uns erstmal der Musik zuwenden. Und warum? Ja, wir wollen die Hörer nicht länger auf die Folter spannen zu den vielen Dingen, die Sie bereits gemacht haben. Absolvieren Sie, das klingt ein bisschen förmlich, eine Ausbildung zur Organistin. Also wie kam es eigentlich dazu?
Ja, eigentlich war das so, ich muss eigentlich recht früh anfangen. Ich habe mit 6 Jahren schon Klavier gelernt, recht improvisiert, weil meine Lehrerin ja auch nicht wusste, wie man ein blindes Kind unterrichtet. Und ich hatte auch keine Blindennotenschrift gelernt, weil ich eben bis zur 10. Klasse auf einer Regelschule war. Und das war alles sehr modellhaft dann in dem Bereich. Aber gut, so fing es dann an, und für mich war die Musik erst, ja, eigentlich man muss halt üben und es ist ein bisschen schwierig, aber ich habe die Lehrerin sehr geliebt und so weiter und so fort. Später habe ich dann das Improvisieren entdeckt und gemerkt, dass mir das ganz gut liegt und auch Freude macht, und dann kamen noch andere Instrumente dazu, auch durch Vorbilder in Freundschaften und so weiter. Und später sagte mir dann ein Freund, der auch Kirchenmusiker ist, ich könnte doch durchaus versuchen, die C-Ausbildung in der evangelischen Kirche zu machen. Und ich dachte damals, naja, das klappt sowieso nicht. Ich kann die Blindennotenschrift nicht. Und überhaupt, es war auch überhaupt keine Zeit dafür da. Ich musste ja alles andere regeln für mich. Und dann kam ja hier Corona, und so sind meine ganzen Tätigkeiten, die jetzt hier in Köln angefallen waren, erstmal flach gefallen, die Seniorenarbeit und auch die Arbeit im Berufsförderungswerk Düren. Gut, das waren nur Honorartätigkeiten dann, ne, am Schluss, also von dem her. Und ich war ja noch Hausfrau und halt, oder bin es ja immer noch eben Hausfrau bei uns in der Familie sozusagen. Und durch Corona brauchte ich einfach noch mal eine neue Aufgabe zur Haushaltsführung dazu. Und dann habe ich überlegt, könnte man nicht dieses Thema C-Ausbildung noch mal aufgreifen? Habe mir ein Lehrbuch zur Blindennotenschrift gekauft, das es seit 2016 erst gibt. Und das wirklich sehr gut war. Und dann habe ich das noch ein bisschen studiert und mich dann an die Organisation gemacht, eben hier den Kantor angesprochen, gefragt, wer dafür zuständig ist für diese Ausbildung, und habe mich zur Aufnahmeprüfung halt angemeldet. Ja, und so ging es los.
Und was bedeutet C-Ausbildung?
C-Ausbildung bedeutet, das ist der nebenamtliche Kirchenmusiker in der, also evangelischen Kirche, in der katholischen denke ich auch, dass es da C-Musiker heißt. Das sind dann eben Leute, die gute 2 Jahre eine Ausbildung absolvieren. Da belegt man also Orgel auf jeden Fall. Chorleitung kann man dazu nehmen oder Posaunenchorleitung, also wenn man Posaune spielen kann, oder Kinderchorleitung oder je nachdem, was in der entsprechenden Landeskirche angeboten wird. Genau, also da kann man eben das auch noch dazu nehmen. Das geht gut 2 Jahre. Das ist eine Ausbildung, eine berufsbegleitende Ausbildung eigentlich. Und wenn man eben studierter Kirchenmusiker ist, dann hat man eben eine B- oder eine A-Stelle. Und als C-Musiker bekommt man dann halt schon mal auch eine gewisse Vergütung, schon mal mehr, als wenn man das nicht hat. Ja.
Und Sie haben es schon angesprochen, bestimmte Hilfsmittel dafür, die sind erst seit 2016 verfügbar. Was ist denn jetzt so die Herausforderung, gerade als blinde Frau so eine Ausbildung zu machen?
Ja, es fing schon mal an mit der Frage, wie komme ich denn zu einer Übekirche selbstständig und finde dort die Orgel und wieder zurück, weil Mobilität nicht so mein Steckenpferd ist. Und ich dachte, nun ja, wenn ich ein richtiges Mobilitätstraining bekomme, dann kann das klappen. Aber das muss ja auch finanziert werden. Und ich hatte gerade zum Glück mein letztes vor 5 Jahren. Und wenn die Krankenkasse, gut, wenn man einen netten Sachbearbeiter erwischt, kann man alle 5 Jahre ein Auffrischungstraining bekommen. Natürlich nicht gerade für diese Ausbildung, sondern generell ein Auffrischungstraining für seine Wohngegend. Und ich habe dann eben einfach die Kirche in meiner Umgebung dann auch gelernt. Also da hat man gewisse Spielräume, aber man darf jetzt nicht sagen, ich brauche das für diese Ausbildung, dann kriegt man das nicht bezahlt. Das war erstmal ein Problem mit dem Mobilitätstraining und das habe ich aber zum Glück bekommen. Ja, und dann muss man eben auch einiges an Mehrkosten auf sich nehmen. Man muss sich ein Notensatzprogramm kaufen für 300 Euro, damit man die schriftlichen Aufgaben in Tonsatz ungefähr auch so machen kann, dass man die Noten eben für sehende Menschen umwandeln kann oder zumindest in ein Format, mit dem sehende Musiker, die am Computer fit sind, klarkommen. Das, ja, und dann muss man sich eben das Gesangbuch kaufen für ein paar, ja, für 200 Euro oder so. Also die Notenausgabe, dann muss man sich halt die Textausgabe organisieren, dann muss man, ja, die ganzen Noten eben. Und ja, und dann gibt es zum Beispiel die Choralsätze, auch nicht in Blindenschrift, die muss man dann eben selber basteln, und zwar satzgerecht, also nach den Tonsatzregeln, obwohl ich ja auch eben erst Orgel angefangen habe. Ja, dann muss man eben die Technik der Orgel sozusagen, des Orgels, ich bin ja schon lange am Klavier. Ja gut, das ist vielleicht jetzt auch zu weit. Aber es ist schon, es gibt immer noch ein paar mehr Aufgaben, ja.
Also das klingt schon nach einer ordentlichen Herausforderung, zusätzlich zu dem sicherlich nicht so einfach zu spielenden Instrument. Haben Sie es bisher bereut, das zu machen? Oder haben Sie mal die Situation gehabt und gesagt, ah, jetzt schmeiße ich das wieder hin?
Ja, ehrlich gesagt, manchmal dachte ich schon, eigentlich wäre es sehr verlockend. Ich müsste nur ein Briefchen schreiben und dann wäre ich da draußen aus der Mühle. Und dann dachte ich mir, also eigentlich, wenn man doch so viel geschenkt bekommt, das Mobilitätstraining, dann auch eine nette Gruppe. Wir haben ja alle 2 Wochen Theorieunterricht. Da habe ich auch 2 neue Freundinnen dazu gewonnen. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo ich sonst nicht rauskäme, und dann auch die Möglichkeit zum Orgelüben, also doch eben vor die Tür zu kommen, Begegnungen mit den Lehrern, das sind alles auch gute Sachen. Und dann zu sagen, jetzt gibt man einfach auf, und ich meine, es ist jetzt ein Dreivierteljahr bin ich dabei und Ende des Jahres ist Zwischenprüfung, Und die paar Monate müsste man jetzt schon noch durchziehen, wenn in der Zwischenprüfung es heißt, es hat nicht gereicht, dann hat man es probiert. Aber jetzt aufgeben ist eigentlich keine Option.
Schön. Glaube und Religion, sagt man, ist Privatsache. Aber ich glaube, ich kann Sie das fragen. Welche Beziehung haben Sie zu Kirche oder dem christlichen Glauben?
Also mein Mann und ich, wir gehen in eine freie evangelische Gemeinde. Wir sind beide eigentlich landeskirchlich so aufgewachsen mit den üblichen Ritualen, die es da so gibt, Taufe, Konfirmation und so weiter. Und ich persönlich habe jetzt im Teenageralter eher in der Freikirche einen Zugang zum Glauben gefunden, auch weil ich fand, dass da das Miteinander mit den Gemeindegliedern persönlicher war und dass man einfach, die Anteilnahme war größer. Also das kann man ja auch nicht verallgemeinern, aber es war jetzt eben in meinem Fall so. Und ich bin eben auch schon der Meinung, dass das Gebet füreinander die Beziehung zu Gott auch einfach noch festigt.
Die Kirchen sind sicherlich auch nicht gerade in einer, leichten Position. Und es hat mich schon auch ein wenig verwundert, dann mitzubekommen, dass Sie Orgel lernen. Ich glaube, das ist nicht gerade so alltäglich. Wie ist denn die Situation? Gibt es genügend Organisten in den Kirchen und wie sind die Ausbildungsplätze belegt?
Ich glaube, es kommt darauf an, wo man die Ausbildung macht. Jetzt hier in der Großstadt und habe ich immer das Gefühl, es gibt fast zu viele, weil ich ja auch die Position derjenigen habe, die einen Übeplatz sucht, und dann ist die Orgel immer belegt, immer von anderen übenden Organisten. Und dann denke ich immer, ach, die sagen alle, es gibt so wenige und es gibt ja doch so viele. Aber ich will es mal glauben, was auch meine Dozenten sagen, dass es insgesamt schon eher zu wenige gibt, also gerade auch in kleineren Städten oder halt welche, die gar nicht richtig ausgebildet sind und dann irgendwie spielen oder so. Also ja, wird schon so sein. Ne?
Sicherlich ist da auch ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich lebe auf dem Dorfe und ich kann mich hier eigentlich an die bestimmt 10 Kirchen, die zu unserem Kirchspiel gehören, nicht erinnern, da mal einen oder andersrum gesagt, es sind überwiegend Laien, die da die Orgel spielen, die das sehr gut machen, aber doch wenige, die dann grundlegendere Ausbildung gehabt hätten. Aber ich möchte nochmal zurückgreifen auf Ihre Tätigkeiten, die Sie sozusagen vor Corona und auch vor Ihrem Wechsel nach Köln ausgeübt haben, und das mit der Frage verbinden, wie würden Sie denn die Situation von blinden Menschen einschätzen, einerseits in den christlichen Gemeinden, aber auch in unserer Gesellschaft?
Ich denke, auf der einen Seite ist es so, dass die, wie auch immer wir es nennen, Inklusion oder Integration, oder sagen, nennen wir es mal Eingliederung oder einfach Teilhabe, angeht, dass auf der einen Seite jeder auch ein bisschen selber verantwortlich ist und jeder da auch seine eigene Geschichte schreiben muss, weil doch es eben für viele Menschen nicht so selbstverständlich ist, der Umgang mit blinden Menschen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sich auch austauschen, aber doch muss jeder in jeder Situation wieder selber mit den Menschen oft auch von vorne anfangen. Manchmal gibt es eben sehr, sehr gute Begegnungen, natürlich. Ich denke immer, man muss freundlich bleiben, man muss halt sagen, wenn man Hilfe braucht, und nicht die Hilfe schroff abweisen, wenn man Hilfe bekommt, weil man oft hört, ja, vor 20 Jahren hat mir mal ein Blinder ganz unfreundlich, auf mich zugekommen und hat gesagt, ich will keine Hilfe und so. Also, jetzt sage ich jetzt mal überspitzt, aber das hört man halt auch oft. Wenn ein sehender Mensch einen Blinden mal sieht, der mal unfreundlich war, dann bleibt das 100 Jahre hängen. Ich denke immer, es hängt an beiden Seiten. Wir müssen Geduld haben, die Sehenden müssen auch Interesse haben, einfach uns auch als verschiedene Individuen wahrzunehmen. Jeder ist anders gefördert, hat andere Begabungen, andere Möglichkeiten. Man kann nicht immer von einem auf alle schließen. Das, finde ich, ist heute ein großes Problem, auch durch die Medien. Wenn man mal eine Geschichte hört, das sind ja immer nur so Schnipsel von einer viel längeren Geschichte eigentlich, dann denken alle, ein Blinder kann alles oder ein Blinder kann nichts. Aber dass man wirklich jede Person einzeln anschaut, das fehlt mir schon, ja.
Das ist ein interessantes Schlusswort, würde ich sagen. Ein Aufruf zum gegenseitigen Verständnis, zur gegenseitigen Achtung, um miteinander die Herausforderungen, die jeder von uns hat, ob blind oder nicht blind, zu meistern. Ich habe gesprochen mit Miriam Witt aus Köln. Vielen, vielen Dank. Sie machen als blinde Frau eine Ausbildung zur Organistin. Und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch miteinander führen konnten und wünsche Ihnen einerseits für Ihre Ausbildung alles Gute und auch sonst für Ihr Leben alles Gute.
Dankeschön.
Ingrid Haag, Württemberg. Alles hat seine Zeit. Ingrid Haag beginnt nach über 15 Jahren im evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst Württemberg den dritten Lebensabschnitt. Sie schreibt im Freundesbrief des EBSW: In großer Dankbarkeit blicke ich auf die Zeit im EBSW zurück. Die Arbeit im Verein zusammen mit anderen gestalten zu dürfen, war für mich ein sehr großes Geschenk. Mein Aufgabenspektrum war vielschichtig, beispielhaft seien genannt das seelsorgerliche Begleiten von Betroffenen und ihren Angehörigen, das Planen und Durchführen von blindengerechten, attraktiven Kontaktmöglichkeiten wie Gruppen- und Freizeitangeboten, die den Austausch und die Gemeinschaft untereinander sowie die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ermöglichen. Das Begleiten bzw. Gewinnen von ehrenamtlichen Unterstützerinnen. Das Erarbeiten und Durchführen von öffentlichkeitswirksamen Aktionen, zum Beispiel Vorträgen, die gern gemeinsam mit Betroffenen. Aber auch das Bearbeiten von betriebswirtschaftlichen und verwaltungsrelevanten Sachverhalten, wie auch das Erschließen von Sponsoren und Fördergeldern. Was meine Tätigkeit im EBSW besonders bereichert hat, sind die persönlichen Begegnungen, die und gelebte Gemeinschaft mit Ihnen allen. Über all die Jahre habe ich eine große Offenheit erlebt. Für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, dass ich ein Stück Weg mit Ihnen gehen durfte. Für das gemeinsame Hören und den Austausch über Gottes Wort, das gemeinsame Beten und Singen, das Lachen und manches Mal auch das Bedauern für die entstandenen freundschaftlichen Verbindungen. Dafür danke ich Ihnen und euch allen sehr herzlich. Im Kontakt mit Betroffenen und ihren Angehörigen beeindruckt es mich sehr, wie sie trotz vieler Barrieren mit viel Ausdauer und Energie ihren Alltag meistern. Viele sehbehinderte und blinde Menschen stehen zudem anderen als Gesprächspartnern ermutigend zur Seite und bringen sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen, auch auf lokaler Ebene, im EBSW ein. Dafür habe ich allergrößten Respekt und Hochachtung. Überhaupt bin ich für das große Engagement von unseren zahlreichen Ehrenamtlichen dankbar. Besonders hervorheben möchte ich die Unterstützung und Zusammenarbeit mit Vorsitzenden Gotthilf Baumann und Irene Gall, Manfred Bittinghofer und Dorothee Hahn, Helmut Borchers und Dr. Werner Schmückler. Auch die anderen Vorstandsmitglieder, die Co-Leitungen bei den Freizeiten, die Begleitungen und Fahrdienste bei Freizeiten und Kirchenbezirkstreffen sowie bei unseren verschiedenen Gruppen, die Aufleserinnen des Rundbriefes und des Evangelischen Gemeindeblattes sowie die Helfer beim Kopieren und Versenden der CDs, die Unterstützer bei Fachtagen, bei den Ausstellungen Augenblick und den Begleitveranstaltungen, beim Jahresfest, bei der Erstellung der Rundbriefe, unser Vertreter während der Schließzeiten, die Gratulanten, die Choristen und ihr Chorleiter, der auch unsere Homepage erstellt hat und aktualisiert, möchte ich nennen. Durch diese engagierten Menschen ist unser umfangreiches Angebot erst möglich. Dies gilt auch für die nebenamtlich beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchenbezirken. Ohne sie könnten wir nicht in dieser Weise ins Ländle wirken. Ihre Andachten, ihr kreatives Programmangebot und die Schaffung von einladenden Rahmenbedingungen für Treffen sind sehr wertvoll. Natürlich ist auch unser Team in der Geschäftsstelle, Annette Harter-Dieterle, Elisabeth Schuster und Susanne Kümmerle, bei allem Tun überaus wichtig. Für ihre verlässliche Unterstützung, ihre Ideen, ihren engagierten Einsatz mit viel Einfühlung und Umsicht, den kollegialen Austausch und das Ringen um gute Lösungen war ich äußerst dankbar. Auch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen und Vertretern aus anderen blinden- und sehbehinderten Institutionen, konfessionell und weltlich, habe ich immer sehr geschätzt. Alles hat seine Zeit und es gilt nun, loszulassen. Es bleiben unvergessliche Erinnerungen an eine wunderbare Zeit. Ich freue mich, dass Achim Gekle für die Geschäftsführung gewonnen worden konnte. Mit ihm und mit all den anderen Akteuren dürfte die Kontinuität der Arbeit des EBSW in guter Weise gesichert werden. Ich wünsche Ihnen allen, möge Gott Sie behüten und Ihre Schritte segnen und möge der EBSW weiterhin für viele eine bergende Heimat sein, in der Gemeinschaft fröhlich unter Gottes Wort gelebt wird. Ingrid Haag.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie, produziert beim COM-IN-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann und Roland Kurzweg, Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.